NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die belgischen Behörden haben einen Verdächtigen wieder freigelassen. Er hat nichts mit den Anschlägen am Dienstag zu tun. Pakistan trauert um die Opfer des Anschlages in Lahore am gestrigen Ostersonntag. Und im syrischen Palmyra herrscht nun nicht mehr der IS, sondern die Truppen des Assad-Regimes. Dazu unser Kommentar. Kein normales Ostern war das dieses Jahr in Belgien, denn knapp eine Woche sind die Anschläge in Brüssel her und die Zahl der Todesopfer ist auf 35 gestiegen. Auch jetzt noch treffen sich Menschen, um der Toten zu gedenken, und gleichzeitig laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Gestern sind in den Niederlanden mehrere Männer festgenommen worden. In Belgien dagegen gab es vorwiegend Durcheinander. Der angeblich festgenommene dritte Verdächtige mit Hut auf dem Flughafenvideo war dann doch der falsche. Aus Brüssel, Sabine Hackländer.
Faisal C. ist nicht der Mann mit dem Hut und der weißen Jacke und damit auch nicht der einzige noch lebende Flughafenattentäter. Stattdessen haben die belgischen Behörden Faisal C., der am Donnerstagabend verhaftet wurde, wieder freigelassen, aus Mangel an Beweisen, wie die Staatsanwaltschaft heute mitteilte. Bereits am Mittag hatte die Polizei das Video veröffentlicht, das den dritten Flughafenattentäter kurz vor dem Anschlag in der Abflughalle zeigt. Sachdienstliche Hinweise wurden erbeten.
Un nouvel avis de recherche avec cette fois la vidéo de l'homme au chapeau, celui qui a été repéré à l'aéroport de Bruxelles avant les attentats.
Schon da war klar, dass die Polizei offensichtlich Zweifel an Faisal C.'s Mittäterschaft hegt. Nun ist er also wieder frei. Damit ist klar, dass weiterhin zwei der Brüsseler Attentäter auf der Flucht sind. Sowohl der Mann mit dem Hut und der weißen Jacke, als auch ein Komplize des Metro-Attentäters, dessen Identität ebenfalls noch unbekannt ist. Und das trotz der zahlreichen Razzien und Hausdurchsuchungen, die das ganze Osterwochenende über stattfanden. 13 Antiterror-Razzien allein gestern, die meisten davon im Großraum Brüssel. Allerdings konnte bei diesen Verdächtigen keine Verbindung zu den vergangenen oder konkret geplanten zukünftigen Attentaten festgestellt werden. Anders sieht es aus mit Festnahmen, die in Frankreich, Italien und zuletzt in den Niederlanden erfolgten. In Rotterdam war ein 32-jähriger Franzose gefasst worden, der offenbar neue Anschläge in Frankreich plante. Eine traurige Nachricht kam zudem am Vormittag vom Nationalen Krisenzentrum. Dieses teilte mit, dass sich die Zahl der Toten auf nunmehr 35 Opfer erhöht habe. 31 Menschen, die am Dienstag ums Leben kamen, und 4 weitere, die später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen waren. Nicht inbegriffen seien die 3 getöteten Attentäter. Zum Gedenken an die Toten und Verletzten kommen Brüsseler Bürger weiterhin zu Hunderten ins Stadtzentrum, wo sie am alten Börsenplatz Kerzen anzünden und Blumen niederlegen. Hier war es gestern zu Ausschreitungen gekommen, als rund 300 schwarz gekleidete Hooligans auf den Platz geströmt waren und ausländerfeindliche Parolen gebrüllt hatten. Der Brüsseler Bürgermeister macht die Polizei verantwortlich und fordert Konsequenzen. Auch viele Bürger zeigten sich geschockt. Das hat mich sehr traurig gemacht. Ich würde gerne glauben, dass das eine Minderheit ist, nicht repräsentativ. Ich selbst habe einen Teil meines Lebens im Ausland verbracht und ich möchte nicht, dass die Welt meint, Belgien wäre so wie diese Leute. Daneben versucht Brüssel auch das Alltagsleben in den Griff zu bekommen. Am Dienstag soll es erstmals einen Testlauf am Flughafen geben, damit der Betrieb dort möglichst bald wieder aufgenommen werden kann, so eine Flughafensprecherin. Das wird eine Riesenaufgabe. 800 Flughafenmitarbeiter stellen sich für den Test freiwillig zur Verfügung. Wir werden alles durchtesten. Wann genau der Flughafen wieder öffnen kann, wird sich dann vielleicht zeigen. Noch wollen sich die Betreiber nicht festlegen.
Sabine Hackländer war das aus Brüssel. Mehrere Anschläge hat es auch in Pakistan und in Afghanistan gegeben. Dahinter stehen in beiden Ländern Taliban-Gruppen. Heute haben sie in Kabul das Parlament mit Raketen beschossen, als dort der afghanische Innenminister sprechen sollte. Es gab aber keine Toten. Und gestern hat sich in Lahore in Pakistan ein Selbstmordattentäter in einem Park voller Familien in die Luft gesprengt. Über 70 Menschen sind gestorben, darunter viele Kinder. Vom Tag nach dem Anschlag berichtet Sandra Petersmann.
Gespenstische Ruhe am abgesperrten Tatort. Sicherheitskräfte sichern Spuren. Die Extremisten, die sich zu dem mörderischen Anschlag bekannt haben, wollten nach eigenen Angaben Christen treffen. Und sie wollten beweisen, dass sie auch in der Heimatstadt des Premierministers zuschlagen können. Die Gruppe nennt sich Jamaat-ul-Arar. Sie ist eine Splitterfraktion der pakistanischen Taliban-Bewegung und hegt nach eigenen Angaben Sympathien für den selbsternannten Islamischen Staat. Terror kennt keine Religion. Unter den Opfern von Lahore sind Christen und Muslime, vor allem Frauen und Kinder. Zivilisten, die sich an einem lauen Frühlingsabend im Kreis ihrer Familie im Park versammelt hatten. Die einen, um Ostern zu feiern, die anderen, um einfach ein paar unbeschwerte Stunden im Freien zu verbringen. Die Explosion zerriss die friedliche Stille und ertränkte das Beisammensein im Park in Blut. Warum hast du mir meinen Sohn genommen? Warum hast du meinen Enkeln, ihren Vater genommen? Fragt eine verzweifelte Mutter und Großmutter. Die pakistanischen Behörden gehen von einem Einzeltäter aus. Der Selbstmörder soll 20 Kilogramm Sprengstoff gezündet haben, die er am Körper trug. Sein Sprengsatz war mit Schrauben und Muttern gespickt, um möglichst viele Menschen mit in den Tod zu reißen. Ikram Arif, ein junger Mann, war mit seinem Freund im Park. Die beiden stellten gerade ihr Motorrad ab, erzählt Ikram, als der Attentäter sich direkt am großen Spielplatz am Haupttor in die Luft sprengte. Die Islamische Republik Pakistan ist eine Atommacht und leidet seit vielen Jahren unter religiösem Extremismus. Die Politik, die Religion und das Militär sind aufs Engste miteinander verbunden. Das mächtige Militär steht im Verdacht, mit ausgewählten Terrorgruppen zusammenzuarbeiten, um dem Erzfeind Indien zu schaden. Doch Extremismus und Terror haben sich längst tief in die eigene Gesellschaft gefressen. Im Dezember 2014 hatte die pakistanische Taliban-Bewegung eine Armeeschule in Peshawar angegriffen und mehr als 130 Kinder ermordet. Anschließend begann das Militär eine Offensive im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet, in dem viele radikale Gruppen ihr Rückzugsgebiet haben. Die meisten Anschläge in Pakistan werden von sunnitischen Extremisten verübt, die Pakistan in einen Gottesstaat verwandeln wollen. Ihre Ziele sind immer wieder die religiösen Minderheiten des Landes: Schiiten, Christen, Hindus, Ahmadis.
Sandra Petersmann berichtete. Der Attentäter und seine Hintermänner in Lahore sympathisieren also nach eigenem Bekunden mit dem sogenannten Islamischen Staat. Der IS hat derweil in Syrien und im Irak einige seiner eroberten Gebiete wieder eingebüßt. Jüngstes Beispiel ist die syrische Stadt Palmyra, bekannt durch ihre antiken Tempelanlagen. Aber dort leben natürlich auch ein paar tausend Menschen. Jetzt haben syrische Regierungstruppen Palmyra offenbar zurückerobert. Cornelia Wegerhoff kommentiert.
Endlich mal eine gute Nachricht aus Syrien. Palmyra ist aus den Händen der IS-Barbaren befreit. Die Sprengkommandos sind in die Flucht geschlagen. Auch wenn in den prächtigen Tempeln schon vor 2000 Jahren das letzte Gebet an die Götter gerichtet wurde, hatten die islamistischen Gemüter ihren Anblick nicht ertragen können. Das alte römische Theater in Palmyra war der Terrorbande aber gut genug als Bühne für ihre Massenexekutionen. Traurig die Zerstörungen, widerlich der Missbrauch der antiken Oasenstadt, die von Archäologen in einem Atemzug mit den Ausgrabungsstätten von Pompeji und Ephesus genannt werden. Griechisch-Römisches mischte sich hier einst mit dem Orient, in den vergangenen 10 Monaten mischte sich hier Religion mit Wahnsinn. Jetzt hat der Kulturterror also ein Ende. Die Königin der Wüste ist befreit und ein Diktator der Neuzeit lässt sich dafür loben. Bashar al-Assad, der Retter des Weltkulturerbes. Der Sieg seiner mutigen Soldaten, wie er sie lobt, heißt weltweit plötzlich Befreiung. Das syrische Staatsfernsehen unterbrach sogar sein reguläres Programm, um eine Dokumentation über Palmyra und die archäologischen Stätten auszustrahlen. Syrien, in der Tat die Wiege der menschlichen Zivilisation, präsentiert vom Propagandaapparat eines Regimes, das in den vergangenen 5 Jahren zum Inbegriff der Menschenverachtung geworden ist. Nein, das kann es auch nicht sein, bei aller Freude darüber, dass die Irren des IS aus Palmyra vertrieben wurden. Stimmt, das Assad-Regime sprengt in der Regel kein Kulturerbe in die Luft, nur Menschen. Stimmt, die Weltgemeinschaft sollte Syrien beim Wiederaufbau Palmyras unterstützen, nur wie. Eine schöne Idee, dass die UN zur Sicherung der Schäden möglichst bald in die Antikenstadt reisen möchte. Eine echte Premiere, denn zur Sichtung der Schäden in den modernen Städten Syriens ist bisher noch keine UN-Kommission angereist. Gut, ich will nicht ungerecht sein, jedem seine Aufgabe. Die UNESCO schützt die Kultur, die UN schützt. Tja, so ist die Welt eben. Aber es stehen ja Friedensverhandlungen an. Die syrische Opposition wirft Assad vor, er wolle durch die Rückeroberung Palmyras in Genf das Wohlwollen der westlichen Nationen gewinnen und seine Verantwortung für den blutigen Bürgerkrieg in seinem Land verschleiern. Nein, diese Verantwortung sollten wir wirklich nicht vergessen. Und wir sollten erkennen, dass Palmyra auch nicht wirklich befreit ist. Es wird schon wieder missbraucht, zu Propagandazwecken.
Assads Truppen haben Palmyra vom IS zurückerobert. Cornelia Wegerhoff kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wenn so viel Terror Schlagzeilen macht, dann gehen den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung die Themen ganz gewiss nicht aus. Leider, möchte man sagen. Eher könnte es schon sein, dass ihnen die Demonstranten so langsam ausgehen. Nicht alle natürlich, es marschieren immer noch Zehntausende, aber Hunderttausende wie in den Hochjahren der Friedensbewegung, die sind es nicht mehr. Anna Magel berichtet.
Viele der rund 2000 Ostermarschierer halten Fahnen und Transparente in den Händen. Die Schriften darauf zeigen deutlich, worum es den Demonstranten geht.
Rüstungsexporte sind Kriegsexporte. Wir sagen es ganz deutlich hier auf den Transparenten, die wir dieses Jahr mitführen. Grenzen öffnen für Menschen und schließen für Waffen.
Die Ostermarschierer kritisieren Deutschlands Waffenlieferungen in den Nahen Osten und andere Krisengebiete. Denn gerade dadurch komme es zu Kriegen und Fluchtursachen für viele Menschen. Auch Terroranschläge wie kürzlich in Brüssel sind ein Thema der Antikriegskundgebung. Wiltrud Rösch-Metzler von der katholischen Friedensbewegung Pax Christi ist eine der Hauptrednerinnen der Veranstaltung. Auch sie warnt davor, Muslime unter Generalverdacht zu stellen.
Frauen um alle Terroropfer weltweit. Die Antwort darauf darf jedoch nicht von Angst, Hass und Vergeltung geleitet sein. Wir fordern, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Aber wir gönnen ihnen nicht den Triumph, dass unsere Gesellschaften militarisiert werden.
Stattdessen müssten die westlichen Gesellschaften mit aktiver Gewaltlosigkeit reagieren. Dieser Meinung ist auch Harald Fiedler vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Seit Jahrzehnten ist er ein Mitglied der Friedensbewegung und findet, dass man gerade in Zeiten des Terrors mutig sein muss.
Die Menschen dürfen sich nicht verstecken, die Menschen müssen rauskommen, sie müssen aufstehen gegen Gewalt, auch gegen diese Gewalt, die von Terroristen hier in unseren Städten ausgeübt wird. Und sie müssen aufstehen und müssen auch die Ursachen dieser Gewalt, die dort passiert, erkennen.
Diese Ursachen für Kriege und die aktuelle Flüchtlingskrise führen Ostermarschierer aber nicht nur auf Waffenexporte zurück, sondern auch auf die Politik der westlichen Länder. So dürfen zum Beispiel Deutschland und die USA nicht mit Regierungen zusammenarbeiten, die Terrormilizen wie den IS unterstützen. Der Einsatz für den Frieden ist daher immer von politischer Natur, sagen viele Demonstranten.
Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man außerparlamentarisch auch aktiv wird und nicht nur auf Wahlen hofft, weil das ändert nichts allein.
Es macht ja die Menge aus und es kommt ja keine Menge zustande, wenn man nicht als Einzelner hingeht.
Und wir haben eigentlich die Aufgabe, das einfach rauszuschreien auch, weil was so in den Medien kommt, es reicht leider gar nicht aus, uns ins Bewusstsein sickern zu lassen. Das heißt immer Flüchtlinge, aber woher kommt es denn?
Genau diese Frage hat sich auch der 23-jährige Robin schon öfter gestellt. Er und seine Freunde gehören zu den wenigen jüngeren Teilnehmern des Ostermarsches. Und gerade das habe ihn motiviert, sich zu engagieren.
Besonders in Zeiten, wo die Regierung wieder vermehrt Kriegseinsätze beschließt, finden wir es halt besonders wichtig, auch als junge Menschen an den leider teilweise sehr überalterten Ostermärschen teilzunehmen und das wieder attraktiver zu machen für junge Menschen und halt aufzustehen gegen Krieg und Imperialismus.
Wahlen in Russland unter Putin, die sind so eine Sache. Es bleibt stets die Frage, wie demokratisch sie eigentlich sind. Nach den Parlamentswahlen 2011 hatten zum Beispiel hunderttausende Menschen protestiert und dem Wahlleiter Wladimir Tschurow massive Fälschungen vorgeworfen. In einem halben Jahr wird ein neues Parlament gewählt und die Wahlkommission soll jetzt eine neue Chefin bekommen. Die jetzige Menschenrechtsbeauftragte Ella Pamphilova aus Moskau, Hermann Krause.
Es ist diesmal ein positives Signal aus dem Kreml. So wurde heute mit überwiegender Mehrheit von den Mitgliedern der 15-köpfigen Wahlkommission die Menschenrechtlerin Ella Pamphilova zur Vorsitzenden gewählt.
Pamphilova Ella Alexandrovna, 14.
14 Stimmen für die 62-Jährige, hinterher gab es Rosen und Glückwünsche. Die meisten der Herren in der Wahlkommission aber werden sich wohl umstellen müssen. Denn bisher wurden dort Ergebnisse gefälscht und manipuliert. Dies soll bei den nächsten Parlamentswahlen im September nicht mehr möglich sein. Die neu gewählte Chefin versprach nämlich sofort: Die wichtigste Aufgabe ist es, für ein wirklich gleichberechtigtes Wahlsystem zu sorgen. Die Menschen müssen wieder Vertrauen schöpfen. Sie müssen gerne zu den Wahlen gehen. Sie müssen sich sicher sein, dass durch ihre Stimme die politische Situation im Land beeinflusst werden kann. Ihr Vorgänger Wladimir Tschurow hatte massive Wahlfälschungen zugelassen, wenn nicht sogar selbst initiiert. So fuhren Busse von einem Wahllokal zum anderen. Hinweisen darauf ging Tschurow nicht nach. Eindeutige Belege wurden ignoriert, Beweise unterschlagen. Die Kreml-Partei Geeintes Russland profitierte davon. Die anderen Parteien aber verloren Stimmen, zum Beispiel auch die Kommunisten. Deshalb knüpfte deren Chef Gennadij Suganow auch gleich Hoffnungen an die Wahl. Für uns ist das eine prinzipiell wichtige Frage. Wir hoffen, dass die neuen Mitglieder der Wahlkommission es dem Land ermöglichen, offene, demokratische und ehrliche Wahlen durchzuführen. Ella Pamfilova war Ministerin unter Boris Jelzin, wurde 1999 in die Staatsduma gewählt und kandidierte für das Amt des Präsidenten 2000, erhielt allerdings nur 1% der Stimmen. Von 2004 bis 2010 war sie Vorsitzende des Rates für Menschenrechte und Entwicklung der Zivilgesellschaft. Sie legte sich mit der Regierungspartei, aber auch mit der Putin-treuen Jugendorganisation Naschi an. 2014 wurde sie zur Menschenrechtsbeauftragten des Präsidenten ernannt. Ihr Wort hat Gewicht. Saubere und ehrliche Wahlen in Russland, dies wäre wirklich etwas ganz Neues, aber anscheinend ist dies der Wunsch des Präsidenten, wird vermutet. Sein Sprecher Dmitri Peskow sagte jedenfalls, was die Arbeit von Ella Pamfilova betrifft, so wurde ihre Tätigkeit bei allen Posten, die sie früher bekleidete, stets gelobt. Noch letzte Woche hat der Präsident gesagt, er sei sich sicher, dass Ella Pamfilova auch im neuen Amt konstruktiv und produktiv arbeiten werde. Vertreter der Opposition schraubten die Erwartungen runter. In 6 Monaten aber wird sich zeigen, ob Pamfilova tatsächlich für saubere Wahlen sorgt und sich gegenüber denen, die daran kein Interesse haben, durchsetzen kann.
In China schlägt ein offener Brief hohe Wellen, den anonyme Autoren Anfang März im Internet veröffentlicht haben. Darin fordern sie nicht mehr und nicht weniger als den Rücktritt des Staatspräsidenten Xi Jinping. Denn, so ihre Begründung, er habe das Land in eine Krise gestürzt. Die Regierung sucht seitdem fieberhaft nach den Urhebern. Und weil sie in China nicht fündig wird, verhaftet sie mittlerweile auch Angehörige von Dissidenten, die im Ausland leben. Aus Shanghai, Steffen Wurzel.
Rund 20 Menschen sind nach Angaben von Menschenrechtlern seit Erscheinen des Artikels verschwunden. Allem Anschein nach sind sie von der Polizei mitgenommen worden. Zum einen sind nach Angaben von Aktivisten mehrere Journalisten einer chinesischen Online-Nachrichtenseite verschwunden. Die Webseite hatte die Rücktrittsforderung Anfang März veröffentlicht. Zum anderen gehen die chinesischen Behörden offenbar auch gegen Verwandte von Exilchinesen vor, die mit dem Schreiben zu tun haben sollen. Der in Deutschland lebende Journalist Chang Ping teilte mit, 2 Brüder und eine Schwester von ihm seien in Südchina von der Polizei verschleppt worden. In einem Artikel für die Bürgerrechtswebseite China Change schreibt der Journalist, die chinesischen Behörden hätten seine Familienmitglieder aufgefordert, Druck auf ihn auszuüben, damit er künftig keine regierungskritischen Artikel mehr veröffentlicht. Chang Ping schreibt unter anderem Kolumnen für die Deutsche Welle. Mit der anonymen Rücktrittsforderung habe er aber nichts zu tun, betonte der Journalist. Auch der in den USA lebende Blogger Wen Yunchao berichtete am Wochenende, seine Eltern und ein Bruder von ihm seien in der südchinesischen Provinz Guangdong abgeführt worden. Die anonyme Rücktrittsforderung, um die es geht, wurde zuerst auf einer regierungskritischen Webseite im Ausland veröffentlicht, dann aber auch in China auf die Nachrichtenseite Wujie News gestellt. In dem offenen Brief werden Chinas Staatschef Xi Jinping und seine Politik scharf kritisiert. Er wird zum Rücktritt aufgefordert. Unterschrieben ist der Online-Brief von treuen kommunistischen Parteimitgliedern, wie es heißt. Die chinesischen Zensoren haben die Rücktrittsforderung zwar schnell aus dem Netz entfernt, auch jede Diskussion darüber wurde unterbunden. Auf internationalen, China-kritischen Webseiten sorgt das Ganze aber seit Tagen für großes Aufsehen. Durch das Verschwinden von Journalisten, Aktivisten und sogar Verwandten von Exilchinesen könnte sich das Ganze weiter hochschaukeln.
Über Lohne bei Vechta in Niedersachsen steigen schwarze Rauchwolken auf, denn es brennt seit heute Mittag in der Geflügelschlachterei Wiesenhof. Die Löscharbeiten könnten vielleicht sogar bis morgen dauern. Einzelheiten zum Großbrand von Carsten Bunjes.
Die Einsatzkräfte haben den Brand nun unter Kontrolle, sagt Jochen Steinkamp, Sprecher des Landkreises Vechta. Über 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Malteser und Johanniter seien vor Ort, um den Großbrand zu löschen. Auch die Flughafenfeuerwehren aus Ahlhorn und Diepholz wurden alarmiert. Ein Wiesenhof-Mitarbeiter und eine Einsatzkraft wurden leicht verletzt, so Steinkamp. Über das Osterwochenende wurde in dem Unternehmen nicht gearbeitet. Gegen 13.20 Uhr schlug die Brandmeldeanlage an. Zeitgleich entdeckte ein Passant das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Betroffen von dem Feuer sind eine Anlieferungshalle und eine Produktionshalle. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Der schwarze Rauch, der über das Fabrikgelände zieht, hat das rund 13 Kilometer entfernte Vechta erreicht. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Feuerwehr führt kontinuierlich Schadstoffmessungen der Luft durch. Nach Angaben von Kreissprecher Steinkamp können die Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden dauern.
Über Teile Nord- und Westdeutschlands sind heute starke Orkanböen hinweggefegt. Die waren aber gar nichts im Vergleich zu dem Unwetter in Nordfrankreich. In der Bretagne und in der Normandie, da wurde in vielen Departements die zweithöchste Warnstufe Orange ausgerufen. Und in Großbritannien, da hat das Sturmtief Katie vielen Menschen an der Westküste ein sehr unangenehmes Osterfest beschert. Aus London berichtet Jens-Peter Marquardt.
Sturm Katie erwischte Südengland und Wales mit voller Wucht. Böen erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern. Die Londoner Airports stornierten zahlreiche Abflüge. Ankommende Maschinen wurden auf nördlichere Flughäfen umgeleitet, nachdem sie ihre Landeanflüge in London abbrechen mussten. Passagiere berichteten anschließend, sie hätten Todesängste an Bord gehabt. Der Fährhafen Dover stellte wegen des Sturms und zu hoher Wellen den Schiffsverkehr zeitweise ein. Autobahnbrücken wurden gesperrt, einige Straßen wurden überspült und waren nicht mehr befahrbar. Die britische Umweltbehörde warnte vor weiteren Überflutungen. Auch Zugverbindungen wurden wegen umgekippter Bäume unterbrochen. Im Londoner Stadtteil Greenwich knickte ein Kran um. Gerüste wurden auf die Straßen geschleudert, Bäume wurden entwurzelt. Im Stadtteil Battersea brach eine Dachwand ein und stürzte auf die Straße. Die Londoner Feuerwehr war pausenlos im Einsatz. In Gosport an der Kanalküste riss der Sturm die Dachpappe von den Häusern, ein Anwohner erzählt.
Ich habe auf meine Wetter-App geschaut, als das passierte. Sie zeigte eine Windgeschwindigkeit von 145 Stundenkilometern. Das ganze Haus wurde durchgeschüttelt. Das hat uns richtig Angst gemacht. Auf dem Land wurden tausende Häuser von der Stromversorgung abgeschnitten. Auf einem Jahrmarkt in Essex riss sich eine Hüpfburg los und wurde durch die Luft geschleudert. Ein 7-jähriges Mädchen kam dabei ums Leben.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Er hat als Schriftsteller eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann, der Peruaner Mario Vargas Llosa. Seine Romane haben es zu Weltruhm gebracht und werden in etliche Sprachen übersetzt. 2010 hat er den Nobelpreis für Literatur bekommen und er schreibt und schreibt und schreibt. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag, eine Würdigung von Julio Segador.
Mario Vargas Llosa ist ein begnadeter Romancier, aber nicht nur das. Er ist Weltenbummler, politischer Beobachter, Journalist, Aktivist. Eine Zeit lang war er sogar Politiker. Eine Fülle an Erfahrungen, die seine Werke bereichert und erst möglich gemacht haben.
Fast alle meine Romane, die ich geschrieben habe, speisen sich aus meinen Erlebnissen, meinen Erfahrungen, wovon in meinem Gedächtnis viele Bilder haften blieben. Und diese Bilder sind die Hefe für meine fiktiven Geschichten.
Schon die ersten Romane, die Mario Vargas Llosa veröffentlicht, sind voller eigener Eindrücke. Als Jugendlicher stehlen im Hundefänger seinen geliebten Hund. Mario Vargas Llosa holt ihn sich wieder. In seinem ersten Roman, Die Stadt und die Hunde, verarbeitet er diese Erfahrungen und setzt sie anhand einer brutalen Kadettenanstalt literarisch um. Mario Vargas Llosa mischt sich als Literat ein in die Politik seines Heimatlandes Peru. Er versucht es aber auch direkt. 1988 kandidiert der Schriftsteller als Staatspräsident. Er unterliegt gegen Alberto Fujimori.
Was nicht geschehen ist, ist eben nicht geschehen. Man darf sich da nicht aufhalten. Man muss nach vorne blicken und nicht zurück.
Der Literat wird im Laufe der Jahre immer mehr zum streitbaren Intellektuellen. Mario Vargas Llosa nimmt kein Blatt vor dem Mund, eckt an, wenn es um seinen Kontinent Südamerika geht. Für Aufsehen sorgt 2012 sein Essayband Alles Boulevard, in dem Mario Vargas Llosa mit der zeitgenössischen Kulturwelt hart ins Gericht geht. Kulturhierarchien und auch Bezugspunkte hätten sich aufgelöst, schreibt Vargas Llosa. Ein Triumph der Frivolität, der Banalität, der seichten Unterhaltung. Der Schriftsteller spricht von der Kulturkrise.
Früher war der Kulturbegriff etwas Klares, Eindeutiges. In den vergangenen 30, 40 Jahren wurde der Begriff und das Konzept der Kultur immer stärker ausgeweitet, um vieles einzubeziehen. Mit der Folge, dass der Begriff heute eigentlich nichts mehr aussagt. Alles ist heute Kultur und damit ist nichts Kultur. Kultur ist etwas, was nur noch Vergnügen bereiten und unterhalten soll.
In seinem aktuellen Roman Fünf Ecken, der in Deutschland im Herbst unter dem Titel Die Enthüllung veröffentlicht werden soll, führt Mario Vargas Llosa viele Dinge zusammen, die bisher sein literarisches Werk thematisch bestimmt haben. Die Auseinandersetzung mit autoritären Strukturen in seinem Heimatland Peru, in diesem Fall geht es um Ex-Diktator Alberto Fujimori, die dunkle Rolle der Sensationspresse, der Niedergang der Kultur. Man könnte fast das Gefühl haben, pünktlich zum 80. Geburtstag ein literarischer Schlusspunkt. Doch davon will Mario Vargas Llosa auch im hohen Schriftstelleralter nichts wissen.
Ich erreiche dieses Alter ohne Angst. Ich habe Illusionen, viele Projekte, von denen ich schon jetzt weiß, dass ich sie nicht mehr umsetzen werde. Aber ich werde bis zu meinem Lebensende arbeiten. Das Älterwerden sollte einen nicht bekümmern. Man muss bis zum Ende aktiv bleiben.
Eine sportliche Überraschung gab es heute in Berlin. Im Eishockey haben die Kölner Haie 3:2 gegen die Eisbären gewonnen. Das Halbfinale der deutschen Eishockeyliga wird nun ohne den Berliner Rekordmeister ausgetragen. Carsten Steinmetz.
Die lange Playoff-Serie zwischen den Eisbären und den Haien, sie endet so, wie sie begonnen hat, mit einem Auswärtssieg. Die Kölner Haie gewinnen den Showdown in Berlin, das siebte und entscheidende Viertelfinalspiel mit 3:2 und ziehen ins Halbfinale ein. Nach gut einer halben Stunde schien die Partie schon entschieden. Köln führte 3:0, profitierte auch von einem Missgeschick des Berliners Frank Hörtler, der per Schlittschuh die Scheibe in den eigenen Kasten zum 3:0 für die Gäste beförderte. Aber die Eisbären kämpften sich mit einem Doppelschlag gegen Ende des zweiten Drittels zurück in die Partie. Im Schlussabschnitt kamen sie aber nicht mehr durch. Köln verteidigte geschickt und gewinnt 3:2. Für den ERC Eisbären, den zweiten nach der Hauptrunde, ist die Saison vorbei. Köln steht unter den letzten vier.
Carsten Steinmetz war das aus Berlin. Und wir bleiben beim Sport und blicken auf das Länderspiel Deutschland-Italien morgen Abend. Die deutsche Elf hat ja am vergangenen Samstag in Berlin gegen England gerade eine 2:3 Niederlage einstecken müssen. Und das war natürlich auch deutlich, als der Deutsche Fußballbund heute zur Pressekonferenz geladen hat. Burkhard Hupe war dabei.
Thomas Schneider und Sammy Khedira sind ziemlich unterschiedliche Typen. Co-Trainer Schneider ist eher ein vorsichtiger und abwägender Typ, der sich gezielten Fragen nach Taktik und Personal ziemlich gekonnt entzieht.
Wie gesagt, das werden wir nach dem Abschlusstraining oder morgen im Laufe des Vormittags entscheiden. Das werden wir sehen. Da wird es sicherlich auch den einen oder anderen geben, der vielleicht noch dazukommen wird oder auch nicht.
Sammy Khedira ist dagegen der offene und kommunikative Typ. Einer, den es auch zwei Tage nach der ärgerlichen Niederlage gegen England nicht in den diplomatischen Dienst zieht.
Jeder Einzelne hat ein Stück weniger gemacht, ein Stück weniger, vielleicht auch nach hinten gearbeitet, sich zu bequem gewesen.
Die einen ärgern sich also nach innen, die anderen nach außen. Aber Fakt ist, es ärgern sich tatsächlich irgendwie alle. Deshalb soll nun gegen Italien gewonnen werden, obwohl das in den vergangenen 20 Jahren nie gelungen ist.
Spiele werden meistens über die Defensive gewonnen, das haben die Italiener schon immer wieder gemacht, aber trotzdem versuchen auch die italienischen Mannschaften Offensivakzente zu setzen.
Es ist der letzte Test, ehe dann im Mai die heiße Vorbereitungsphase beginnt. Der Eindruck aus dem Spiel gegen Italien bleibt also längere Zeit haften. Und das weiß natürlich auch der Trainerstab mit Thomas Schneider.
Klar ist aber auch, dass wir uns durch die Niederlage schon ein Stück weit auch unter Druck gesetzt haben, dass wir morgen einfach auch liefern müssen gegen Italien.
Liefern will natürlich auch der Münchner Mario Götze. Immerhin darf er in seinem Stadion endlich mal wieder von Anfang an spielen. Sammy Khedira hat sich mit dem WM-Siegtorschützen von Rio in den zurückliegenden Tagen intensiv beschäftigt. Immerhin kennt Khedira ja diesen unsäglichen Zustand nicht mehr gewollt und abgeschoben zu werden. Er hat das bei Real Madrid erlebt.
Ich glaube, dass er sich hier im Kreis der Nationalmannschaft wieder sehr, sehr wohl fühlt und auch wirklich das Vertrauen bekommt, das seinem Spiel auch zusteht.
Der Klassiker ist also bestellt. Lieferung morgen Abend zwischen 9:15 und 10:30. Ob alle davon satt werden können, bleibt aber abzuwarten.
Das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.